Nicht wüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht wüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink. «Tüet nicht wüscht», Folge 6, Kapitel 7, «Was und wen das Herz begehrt». Der Pascal Neuhaus wartet am Dienstag Morgen mit einer Überraschung auf. Er hat seinen Plattenspieler mitgebracht. Heute sind Lieder zum Thema Freiheit angesagt, und zwar französische Vater an, und legt eine Schallplatte auf mit der französischen Nationalhymne, gesungen von einem Chor. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Und schon gleich machen beide Klassen mit feierlicher Begeisterung die Singstunde mit. Nach der Marseillaise kommt das Revolutionslied «Saira» an die Reihe, gesungen von Edith Piaf, wo der Gäbiger Gimmeler bis jetzt hauptsächlich durch den Schlager «Milord» bekannt ist. Das Lied «Saira» von 1790, meint der Neuhaus, stellt die Idee von Revolution, von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit viel klarer, aber auch viel brutaler dar, als die Nationalhymne, die eigentlich ein Kriegslied sei. Dass Annie auch singen kann, hat Schül nicht bezweifelt, aber erleben tut er es heute zum ersten Mal. Oder erst noch Französisch. Ihre helle Stimme und ihre reine Akzent fallen ihm sofort auf. Ob schon sie heute nicht vis-à-vis, sondern neben der Mareike ein bisschen weiter vorne am anderen Ende vom Hufis hockt und offenbar nicht scharf drauf ist, sich mit Schül in einen Augendialog zu verwickeln. Nur dort, wo es heisst «Au diable, Samolra», scheint sie ihm kurz zuzublinzeln und Schül steht nicht ganz, was sie damit meint. Aber in seinem Gefühl ist alles von gestern am Abend wie gestrichen. Das Mädchen, wo heute ein grünes Jäckchen über dem roten Blusli trägt, kommt ihm wieder genauso hübsch und zum gern haben vor wie vorher. Und wo man zum Mittag herhockt, mit einem Teller voll Herdöpfelstock, einer Scheibe Hackbraten und einer Soßenseele, fragt Schül gar nicht lang. Er schließt sich einem Männchen oder Mareike an und sagt, wir könnten beim Essen einfach ein bisschen diskutieren, wie wir die Gruppenarbeit aufgleisen wollen, den Nachmittag. Und die zwei scheinen nichts dagegen zu haben. Sie schicken sich nur einen Blick, der viel verratet, wenn man ihn wüsste, zu lesen. Aber Schül ist in dieser Lektüre Sparte nicht besonders begabt. Dafür fallen ihm plötzlich Annies Tischmanieren auf. Zum Beispiel kippen sie den Salat vom separaten Geschirrli mitten auf den Herdöpfelstock, was bei Schwanders ziemlich verböhnt ist, oder den linken Unterarm vor dem Teller auf den Tisch zu legen oder unter dem Tisch zu verschwinden, wie Zenni das manchmal macht, gilt laut dem Trudi als pyrisch und primitiv. Aber irgendwie können die Beobachtungen das Bild von dem munteren, intelligenten und hübschen Wesen mit den Märmeljogen, wo Annie Trummer heisst und halt eine Bergbauerntochter ist, in Schülschwanders Augen nicht wirklich trüben. Er selber fängt jetzt an, sich beobachten, ob er auch so Mödeli hat, die am Ende in die Nase stechen könnte. Und eigentlich weiss er schon genau, mit der Soße auf die Hose tropfen, das Maul mit dem Schnudderlumpen abputzen, weil man zu faul ist, eine Serviette zu holen und die Finger abschlecken beim Essen, sind Sachen, die ihm der Schül sicher nicht so sympathisch machen. Also probiert er darauf zu schauen. Soll noch auch eine Serviette holen? Macht er zu den zwei Kolleginnen mit in der Besprechung vom Gruppenprogramm von diesem Nachmittag. Steht auf und geht zum Buffet. Und das Annie strahlt freundlich und Mareike meint nur «ein echter Kavalier» und schmunzelt dazu. Und Schül muss innen für lachen, aber es tut ihm wohl. Die grosse Diskussion von diesem Nachmittag, die im Prinzip nicht auf dem Programm steht, wird von Horni Franz angezettelt mit seiner Behauptung, Blut die Frauen zu malen, sei eigentlich eine Sünde. Und die Maler, die das machen, suchen nur eine geschlechtliche Befriedigung. Da wird unter dem Deckmantel vor Kunst Unzucht getrieben, sagt Franz empört. Aber man weiss bei ihm nie so genau, ist die Empörung jetzt echt oder gespielt. Bei Schül weckt die Aussage auch gute Gefühle. Das strenge biblische Wort Unzucht hat ihm gegen fast Angst eingejagt und ein schlechtes Gewissen gemacht. Ob er sich an eine Definition, die Wilhelm Busch in seinen Aphorismen notiert hat. Unzucht, jede Befriedigung des Geschlechtstriebes ohne Kinder zu wollen. Die dünkt ihn einerseits logisch oder wieder total übertrieben. Und genau so kommt ihm Hurnis Behauptung zur Aktmalerei vor. Zum Glück fragen jetzt aber die Mareike und die Senni fast gleichzeitig, Schneider im Himmel gelüpft, und in aller Unschuld, was ist Unzucht? Eine Frage, die weder Schül noch Hurni Franz erwartet hätten und Huber Eschis Antwort ebenso wenig. Vogeln ohne Ehering. Und natürlich wird jetzt zuerst auf einmal eine Runde gekropft und das befreiende Wort ruft weiter. Schül, würdest du noch nicht ins Wollen? Ein Gruß vom Willi Busch, aber das weiss nur er. Die Mareike meint, einsame Liebe mit Hand getrieben. Zenni schlägt vor, uneheliges Handwerk. Und der Eschi setzt noch einen drauf. Wenn der Handwerker der Lehrbub so lange drischakert, bis der die Milch oben runtergibt. Hier fährt sogar Hurni auf den Pfupfeln, der bis jetzt ein Surnibu gemacht hat. Wo sie fertig gelacht und Tränen abputzt haben, sagt Schül, so, fertig gespottet. Jetzt wird zuerst mal um Franzi These, Aktmalerei sei Unzucht, diskutiert. Und das Enni fängt gerade an. Franzl, du glaubst doch sicher an Gott, sagt sie. Ja, nicht an eine Kirche, aber an Gott schon, erklärt er. Und du glaubst, dass Gott Natur erschaffen hat? Aber natürlich. Und du glaubst auch, dass die Natur, wie Gott sie erschaffen hat, etwas Schönes ist? Ja, das stimmt. Also warum sollte der menschliche Körper, wie Gott ihn geschaffen hat, nicht auch etwas Schönes sein? Das schon, aber... Was aber? Fragt Senni resolut, und die anderen müssen das Lachen gegen bei mir verhauen. Aber Gott hat dem Mensch Schamgefühl eingepflanzt und es steht geschrieben, du sollst deine Blöße bedecken. Aber Bilder, sagt Mareike, sind ja keine lebenden Leute. Da sind die blutigen Körper sozusagen nur wegen ihrer Schönheit dargestellt. Aber der Maler, jetzt bekommt Franz wieder Oberwasser, hat ja müssen ein blutes Modell abzeichnen und das hat eine geschlechtliche Versuchung gebrungen. Und das Bild wiederum bringt uns als Betrachter in geschlechtliche Versuchung. Also ist es Unzucht. Dann findest du also geschlechtliche Versuchung grundsätzlich eine Sünde? Fragt jetzt Schül. Und Franz antwortet, ja natürlich. Also so natürlich findet er jetzt das nicht, meint Huber Eschi. Wie soll es denn sonst Kind geben? Wenn der Maler, erklärt jetzt Franz, mit dem Modell geheiratet ist, dann begeht er sicher keine Sünde. Aber erstens weiss man das meistens nicht und zweitens besteht ja die Versuchung für alle, die das Bild anschauen, trotzdem. Franz, jetzt lass mir erst zu, sagt Senni eindringlich. Wer sieht denn, dass ich als Betrachter von einem Nacktbild muss in Versuchung kommen? Ich kann es doch auch einfach schön finden und fertig. Mit anderen Worten, sagt Jules, ich habe als Betrachter die Freiheit, wenn ich ein Bild anschauen will. Ob ich also das Schöne drin sehe, oder ob ich das sexuelle Erlebnis suche. Da bin ich eben nicht so sicher, sagt Franz, und Eschi hilft ihm. Letztendlich ist doch da so ein Nudistenfilm im Kino gekommen. Da kannst du einfach nichts machen bei so vielen blutten Weibern. Wenn es dir kommt, dann kommst du. Ah ja, lacht Mareike. Das ist jetzt noch interessant. Und Senni fragt, aber warum bist du den Film gegangen? Aus Gewunder, sagt Eschi. Und Schül wird im Geheim ein bisschen rot und hofft, das merke ich nimmer, weil er nämlich den Film, und zwar allein, auch ist schauen, und ebenfalls aus Gewunder, und weil es ihm genau so gegangen ist, wie Eschi erzählt hat. Und gleich haltet er isig an seiner Behauptung vom freien Bildbetrachter fest, nein, mehr noch, er glaubt wirklich dran. Jetzt wäre nur noch die Frage, ob man Nudistenfilme zu den Kunstwerken zählen wollen, sagt Mareike verschmitzt. Und das allgemeine Gelächter ist Antwort genug. Namens Nacht trifft man sich wie abgemacht zu dreien hoch im Zimmer von Enni oder Mareike. Die Flora ist wieder zusammen mit ihrer Gruppe im Seminarraum am Vorbereiten der Mittwochexkursion. Eschi und Franz haben es vorgezogen, hinein frei zu haben. Klar wird auch heute Abend in der Gruppe nicht nur geschafft und seriös diskutiert. Man lässt das Gespräch laufen, wie es kommt, wie es will. Und manchmal wird es lustig. Mitten aus dem Nichts raus fängt Mareike an mit «Assai, und die zwei anderen stimmen ein. Aber man kommt nicht über ein Refrain mit den gehängten Aristokraten raus. Die Strophen scheinen sich doch nicht so zum Auswendiglehren zu eignen. Und der Zettel für ihn nehmen jetzt niemand. Auf das Mal ruft Senni Liesli: «Jetzt kommt es mir um mit sie. Wir haben doch beim Engel auch so ein Freiheitslied gelernt, aber ein deutsches.» Und sie fährt mit ihrer hellen, reinen Stimme und in bestem Hochdeutsch gerade an singen: «Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei.» Bei den letzten vier Versen hat auch der Mareike ihren Alt mit dem Holländerhausakzent die zweite Stimme von diesem Lied mitgesungen. «Hab auch gelernt, neuer Sekt beim Lichti», lachen sie. Und Jules hat leicht verunsichert gestaunet. Ihm ist eine Geschichte, die Gebiger mal in der Unterweisung erzählt hat, von einem Gerät, das alle Gedanken aufzeichnen können, in Sinn kommen. Aber trotzdem kommentiert er den Liedvortrag mit einem «Schön, das gefällt mir aber». Offenbar lernt man noch in anderen Schulen, die er bis jetzt eher als etwas minder bemittelt hat, angeschaut, wirklich gutes Zeug. Nur irgendwie hat das Singen der Mareike nicht gut da. Sie wird plötzlich käsebleich und stöhnt: «Ich muss aufs WC, mir ist schlecht.» «Soll ich mitkommen?» fragt Sammy. «Nein, nein, es geht schon. Es ist auch der Hörnli-Auflauf. Es muss ihn halt wieder rumgeben», lächelt Mareike mit gespieltem Bedauern. «Der hat ja schon auf dem Teller ausgesehen wie gekotzt da», sagt Sammy. Der Mareike pressiert auf das Mal. Sie hat die Hand vor dem Mund und rennt raus. «Glaubst du das mit den freien Gedanken?» fragt Jules. Und Senni sagt: «Eigentlich schon. Weil, wenn es nicht so wäre, könnte ich allweg gar nicht mehr ich selber sein. Glaubst du nicht an die Auferstehung und das jüngste Gericht, wo alle geheimen Gedanken auskommen und bewertet werden?» fragt jetzt er. Und man merkt, das ist etwas, was ihn schwer beschäftigt. «Nein, so etwas Dummes glaube ich nicht», sagt Sammy troch. Ab dem deutlichen Bescheid muss Jules erleichtert lachen. «Glaubst du nicht richtig an Gott und an die Bibel?» will er jetzt wissen. «Was heisst hier richtig?» fragt sie kritisch zurück. «He, ich meine so, wie es der Pfarrer erzählt.» Sammy lächelt. «Pfarrer sind doch auch nur Menschen und keiner hat die Wahrheit gepachtet. Wir haben in der Unterweisung einen Pfarrer Bühler gehabt. Der war der Liberale gewesen. Darum haben viele Leute im Dorf nicht so mögen. Der hat gesagt, die Bibel ist von Menschen geschrieben, aber Gott ist Gott und Gott macht, was er will, der braucht keine Bibel. Selig sind die, da geistlich arm sind, wo die Thesen noch Leute, die die Bibel nicht gelesen haben, kommen in den Himmel.» «Und das glaubst du auch?» sagt Jules Liesli. «Ja, das glaube ich auch», sagt Sammy überzeugt und schaut dem Jules fest in die Augen. Der gibt den Blick zurück und weiss, bei dieser Frau bist du in sicheren Händen. Und das gibt ihm eine Wärme und tut ihm wohl bis tief ins Herz rein. Wo die Mareike vom WC herumkommt, ist sie noch schwach und braucht ein bisschen Unterstützung. An weitere Diskussionen ist jetzt nicht mehr zu denken. Darum zieht Jules sich zurück. «Also, ciao zusammen und gute Besserung, Mareike.» Verzieht sich in Schlag, liest die Brechts Hauspostille und lässt Liesli zur Round Midnight mit dem Miles Davis ihr Schnaufe Trompete. Das Ringsetum schnarchelt schon zünftig. Am Mittwochmorgen ist der Sommer wieder zurück. In der zweiten und letzten Zeichnungsstunde der Studienwoche sagt Armin Schwarz zur Klasse: «Heute mache ich's kurz. Ihr habt alle einen Block und einen Bleistift. Das Thema ist frei.» «Heisst das, ich kann zeichnen, was ich will?» fragt Horni Franz. «Richtig, Herr Horni, was das Herz begehrt.» Alle müssen lachen und bärbeln, wollen noch wissen, muss man fertig werden. Nicht unbedingt, Barbara. Die Freiheit beinhaltet immer auch das Risiko des Scheiterns. Darum ist die heutige Aufgabe ohne kleine Mutprobe. Der Satz wirkt, wer will schon ein Feigling sein? Nach einer kurzen Stille meldet sich der Miles. Kann man auch nichts zeichnen? Wieder gibt es ein Gelächter, aber alle sind gespannt, was der Mann mit dem Seehundsschnauz und der blonden Künstlermähne auf die Frage antwortet. Ja, Herr Freudiger, auch das ist möglich, sagt er und wirkt offensichtlich ganz amüsiert. Aber das müsst ihr mit eurem Gewissen abmachen, weil nichts eine sehr schwierig zu deutende Botschaft ist. Es nichts aus Faulheit, es nichts als Zeichen für Freiheit, es nichts als Provokation, es nichts als Verweigerung, es nichts als Denkanstoss, es nichts als Ausdruck von Ratlosigkeit und Verzweiflung. Wichtig ist einfach, dass das nichts nicht am Anfang, sondern am Schluss vom Schaffensprozess steht. Heisst das, dir geben das leere Blatt erst am 9:45 ab. Schül versteht die Logik gut, aber merkt, wie der Miles das Interesse an nichts sehr schnell verliert. Sein Block nimmt und gegen Schloss sich überwandelt. Offenbar will er als Modell den Teich nehmen mit dem Stein, wo der Springbrunnen rausspritzt. Schüls Blick wandert jetzt zum Annie über und die schaut zurück und winkt nachher. Wisst was? Sagt sie halblaut, als er vor ihr steht. Wir zeichnen einen anderen ab. Zuerst du mich und dann ich dich. Schül weiss, dass er kein schlechter Zeichner ist und bei Annies Vorschlag wird es ihm heiss vor Freude. Aber trotzdem sagt er, und du meinst, das kommt gut. Was hat Schwarz gesagt? Eine Mutprobe. Schül schluckt leer und sagt kommentarlos, also dann stand her, oder willst du hocken? Und schämt sich ein bisschen für seinen Anflug von Fähigkeit. Annie hat jetzt die Idee, sie könnte auf dem Rand vom Schlossbrunnen sitzen und ein Buch lesen. Der Brunnen ist von zwei Bäumen flankiert wie von zwei Leibwächtern, aber die, sagt Schül, zeichnen ich dann nicht auch noch. Und geht jetzt auf die Suche nach einem Buch. Er rennt schnell über auf einen Schlag, geht die Hauspostille holen. Derweil schaut Annie, was so die anderen machen. Der Huberäschi zeichnet wieder seine stereometrischen Figürli. Mareike und Flora machen es dem Schüller und dem Männchen nachher, wo wollen einander gegenseitig porträtieren. Der Köpfernolle ist in der Schlosskapelle verschwunden. Er will dort den hölzigen Altar mit dem Känzeli abzeichnen. Hurni Frenzel sitzt auf seinem Stühle und brütet vor sich her. Was soll es geben? Hast du eine Idee? Fragt Sanni. Weiß noch nicht genau. Irgendetwas mit Hautunkel, sagt Franz und kribbelt etwas ziellos auf seinem Blatt umeinander. Monk und diese rufen laut, «Kalter Krieg! Wir zeichnen Kalter Krieg!» Beim Monk entsteht eine dreidimensionale Europakarte mit dem eisigen Vorhang mitten der Tür. Der Dizzy zeichnet eine Mauer mit Stacheldraht, Panzer dahinter und einen Mensch davor, der erschossen am Boden liegt, obendrauf ein Volkspolizist mit dem Maschinengewehr, der rauchert. Jetzt kommt Schül mit seinem Büchli zurück. «Seht an!» und drückt sie Männchen in die Finger. Sie setzt sich in die Positur auf den Brunnenrand, nimmt ihre Lesebrille vor und fängt an lesen, derweil das Schül die richtige Distanz für sein Feldstühle sucht oder den Block auf den Knäuel parat macht und das Bleistift in die Finger und sich innerlich zusammennimmt. «Ob in menschlichen Figuren», sagt er sich und denkt an das Wort vom Armin Schwarz, «gelt das Gesetz vor Geometrie». Winkel, Abstand, Zwischenräume. Und gleich fällt es ihm schwer in seinem lebigen Modell mit dem purpurroten Blusli, den blutten braunen Arm und den hellgrauen Dreiviertellängen Hosen, wo die gemodelten, kräftigen Wadli freigeben, einfach nur abstrakte Formen zu sehen. Zu allem zu suchen, fällt jetzt das Modell noch ganz frech an lachen. «Lachen gilt nicht», ruft Schül. «Da machst du komische Bewegungen. Und ich kann mich nicht konzentrieren. Was macht dich denn so zu lachen?» «In mildem Licht», sprach Jakob Apfelböck. «Es ist das Kalbfleisch, das im Schrank verdirbt», rezitiert Sanni und kann sich nicht erholen. «Das ist mein Lieblingsgedicht», sagt Schül. «So, und jetzt nehme ich mit Gummi zusammen», verspricht das Modell. Schüll hat jetzt die Figur mit dem Brunnenstein einigermaßen Proportionen gerecht auf dem Blatt. Jetzt kommen Details. Der Lockenkopf ist noch recht einfach zu erkribbeln. Das Profil vom Gesicht mit der Brille ist schon etwas schwieriger zu fassen. Schüll braucht eine Zeit lang mehr der Gummi wie der Bleistift. Das enge Gesicht mit der kleinen Nase, den Öpfelbäckchen, der Brille, den dunklen Märmeljaugen und einem breiten, lustigen Mund, will ihm einfach nicht wirklich glücken. Aber die Zeit läuft. Er muss weitermachen. Jetzt kommt die Kameo-Anatomie. Ein Mann in seiner Brust sind nur kleine, spitzige Högerli. Das Blusli lässt vor nicht wirklich erkennen. Aber das ist dem Schüler noch so recht. Nur kurz stellt er sich vor, wie es echt blott aussieht. Aber das zu denken, scheint ihm fast unerlaubt. Plötzlich fällt ihm das Wort Unzucht von gestern wieder ein. Er mogelt sich über die kritischen Klippen weg und kommt zur Ausführung von den Armen und den Händen mit dem Buch. Und natürlich geraten ihm die Oberarme zu kurz und die Unterarme zu lang. Aber jetzt ist keine Zeit mehr zum Gummeln, gleich schon ist 9. Er führt noch die Füße mit den flachen Mokassin-Schüli aus und dann sagt er: «So, noch kein Meisterwerk. Aber Rüben ist gäng nützlich. Merci für das Herrenhaben.» Und gibt dem Mann in den Block und die fragt: «Darf ich es behalten?» «Wenn du willst», macht er. «Aber für an die Wand zu hängen, ist es dir etwa noch zu wenig gut.» «Hast du mir nicht erzählt?» fragt jetzt Senni. «Der Berecht, ich habe all seine Stücke als Versuche bezeichnet. Du kannst ja dem Bild auch so sagen. Dann bist du die beste Gesellschaft», schmunzelt sie. «Also, jetzt kannst du es mit mir probieren. Soll ich auch herhocken und lesen?» «Nein, stehe ich besser», beschließt sie und nimmt ihren Block aus der Mappe. «Du kannst ja, dass du nicht zu müde wirst, zum Brunnenrand stehen. Ich schiehe draufhalten, die Ärmel auf das Knie und in die Weite gucken», führt die Zeichnerregie. Und ihr Modell macht brav alles mit, was ihm befohlen wird. Und in knapp 3/4 Stunde bringt das Anne mit flinken Fingern und einer speziellen Technik, wo sie mit Wischen viel Graltöne ins Bild mischelt, ein Schüll auf das Blatt, wo man merkt, das Mädchen hat nicht nur Talent, sondern auch Übung. Die Schuhe vom Traxelwalter und vorher vom Michelangelo trägt Früchte. Vor allem der Kopf, dünkt Schüll, wo er das Bild am Schluss darf schauen, ist fast wie auf einem Foto. Die Augen schauen in die Weite, die Nase mit dem leicht geknickten Rücken, die hohe Stirne, die hinteren gestrahlten Haare, ein Scheitel macht er schon länger nicht mehr, und das Gurgeli am Hals, das alles scheint ihm bestens zu treffen. Nur das Maul. «Mache ich wirklich so einen Latsch?» fragt er leicht entsetzt. «Du zeigst einfach», sagt Sammy lakonisch, «wie anstrengend das Modell stehen ist.» Und Schül muss lachen, nicht ohne sich vorzunehmen, ein bisschen mehr auf seine Mimik zu achten. Nur der Armin Schwarz, der am Schluss noch schnell zu suchen trappt und das Opus kritisch prüft, zeigt sich nicht restlos begeistert. «Die machen das gut, Anna», sagt er. «Hey, eine starke Begabung. Aber technisch solltet ihr möglichst gleich von diesem Fotorealismus wegkommen. Ja, ich weiss, das ist die Schule vom Traxelwalter. Aber im Grunde genommen ist das 19. Jahrhundert.» «Aha, habe ich nicht gewusst», macht Sam ein bisschen verlegen. «Aber jetzt wüsst ihr es», lacht Schwarz und redet wieder zu allen. «Wir sind am Ende von dieser Übung», sagt er und fragt: «Hat jemand nichts gezeichnet? Das möchte ich dann gerne sehen.» Und alle müssen grinsen, aber niemand hat sich die Freiheit genommen. Und Schwarz sagt nur: «Für nichts zu produzieren muss man entweder jemanden mit einem Unterentwickelten oder aber jemanden mit einem sehr starken Charakter sein. Beides habe ich im Gymnasium noch selten angetroffen. Gut, jetzt könnt ihr in die Mittagspause.» Schül sieht, wie das Anni feister drin schaut und probiert ihr die Geschichte zu erklären. «Weisst, Anni», setzt er an. «Danke, brauche eine Kibbelehrung, das vorher hat mir gelangt.» Zischt sie unfreundlich und schließt sich ein paar Mädchen an, die auf das WC müssen. Schül sagt sich: «Da hat sie halt jetzt ein bisschen zu catchen dran. Und mir tut so eine Wahrheit weh.»
So, Leute, das wär's gsi für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl. und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.